Herr Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die Bibel ist ja das berühmteste Buch der Welt. Es hat 1189 Kapitel. Es sind auf 66 Bücher verteilt. Und es wurde über Jahrhunderte geschrieben. Wir wissen, Gott ist der, der es hat aufschreiben lassen. Aber es gab viele verschiedene menschliche Autoren. Und das längste Kapitel der Bibel, das ist der Psalm 119. Und dieses Kapitel ist ein Liebesgedicht, und zwar ein Liebesgedicht an die Bibel selbst. Psalm 119 ist so lang, weil er akrostisch ist. So nennt man das. Das heißt, für jeden Buchstaben des hebräischen Alphabets gibt es eine Strophe und jede Strophe beginnt wiederum mit 8 Versen und jeder einzelne Vers dieser einzelnen Strophe beginnt dann mit diesem jeweiligen Buchstaben des hebräischen Alphabets. Also rein sprachlich ist das ein ganz toller Psalm, wenn man Hebräisch liest, lesen könnte. Und das Besondere ist, nicht nur, dass er eben so lang ist und diese Akrostik, sondern es sind ja 176 Verse. Und alle Verse geben in euphorischer Weise ihre Liebe zum Wort Gottes Ausdruck. Das muss man erstmal schaffen. In 169 Versen, dieser 176 Verse, bezieht sich der Psalmist auch direkt auf Gottes Wort mit verschiedenen Begriffen. Also in 169 Versen wird irgendwie das Wort Gottes direkt erwähnt, zum Beispiel mit Zeugnisse, Gesetz, Richtlinien, Gebote, Satzungen, Verheißungen und so weiter. Es geht darum, was Gott will, was er befiehlt, was er verlangt, was er verheißt. Also diese verschiedenen Begriffe, mit denen das Wort Gottes hier benannt wird, die gehen um verschiedene Bedeutungsebenen, aber alle zusammen haben doch ein gemeinsames Thema, nämlich die Offenbarung Gottes in seinem Wort. Also das Wort Gottes ist so herrlich, weil es uns Gottes Wesen offenbart. Das ist das Besondere. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Ja, ihn. Wenn sie seine Zeugnisse bewahren, dann werden sie Gott finden. Also Psalm 119 macht deutlich, die Bibel, auch das Gesetz, ist keine abstrakte Regelsammlung, sondern Gott zeigt uns sein Wesen, seinen Charakter. Er schließt uns sein Charakter auf, könnten wir sagen. Und je mehr wir dieses Wort verinnerlichen, desto mehr wird dann wirklich Gottes Charakter, Gottes Wesen, unser Wesen prägen. Kevin DeYoung schreibt in einem Buch über die Bibel: Es hat etwas zu bedeuten, dass dieses längste Liebesgedicht in der Bibel, welches nur ein Ziel vor Augen hat, nicht von Ehe, Kindern, Essen und Trinken, Bergen, Sonnenuntergängen, Flüssen oder Meeren handelt, sondern von der Bibel selbst. Wir lesen im Psalm 119, Vers 129. Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständlichen Einsicht. Ich tue meinen Mund weit auf und lechze, denn mich verlangt nach deinen Geboten. Wende dich zu mir, sei mir gnädig nach deinem Rechtsspruch für die, welche deinen Namen lieben. Mache meine Schritte fest durch dein Wort. Und lass nichts Böses über mich herrschen. Erlöse mich von der Bedrückung durch Menschen, und ich will deine Befehle befolgen. Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht und lehre mich deine Anweisungen. Tränenströme fließen aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht befolgt. Achtet mal auf die Wortwahl, also wunderbar, ja, lechzen, verlangen, lieben, die Tränenströme fließen. Ja, wenn man solche Wörter hört, dann denkt man eher an ein Liebesgedicht eines Gymnasiasten. Aber man fragt sich, ist das für die Bibel nicht ein bisschen over the top, ja, ein bisschen zu viel? zu dramatisch. Ja, wer empfindet wirklich so tief bezüglich des Wortes Gottes, bezüglich der Gebote, der Satzungen, der Regeln? Ja, die Bibel, das geben ja viele zu, ist wirklich ein wunderbares Buch, aber es ist eben auch ein sehr altes Buch. Es kann echt inspirierend sein, aber es ist manchmal auch voll hart und vielleicht sogar verstörend. Wer von euch kann sagen, ich liebe diesen längsten Psalm der Bibel und ich freue mich, wenn er in meiner morgendlichen Lesung endlich dran ist, weil er den Gefühlen, den Wünschen, ja, der Sehnsucht meines Herzens Ausdruck verleiht. Psalm 119 erklärt uns nicht einfach rational darüber auf, was das Wort Gottes ist und was wir vielleicht damit anfangen können, sondern dieser Psalm, der feiert das Wort Gottes. Er macht uns den überragenden Wert des Wortes bewusst, damit wir es eben nicht nur kennen und vielleicht auch anwenden können, sondern dass wir es schätzen, dass wir es genießen, dass wir es lieben. Und deshalb ist Psalm 119 vielleicht nicht so der Anfangspunkt, sondern eher Zielpunkt des Bibellesens. Also nicht so, ja, hier komm, hast du die Bibel, lies mal durch, echt toll, aber fang mit Psalm 119 an, damit du erstmal merkst, wie cool das ist, sondern umgedreht, lies die Bibel. Und wenn du dann merkst, dass du merkst, wie Gott zu dir gesprochen hat, dass du die Autorität dieses Wortes spürst, dass du die Genugsamkeit begreifst, die Klarheit der Schrift gesehen hast, dass du merkst, wie wirklich da was in dir passiert durch dieses Wort, dann nimm den Psalm 119 und drück deine Dankbarkeit durch diesen Psalm aus. Und ich hoffe natürlich, dass ihr solche Momente schon gehabt habt. Ja? Wir fangen ja hier bei den meisten jedenfalls, oder eigentlich bei allen, nicht bei Null an. Ja, dass du diese Momente der Begeisterung oder vielleicht auch der Überführung, dass du getroffen wurdest vom Wort Gottes, dass du Durchbrüche im Glauben erlebt hast, dass du solche Momente schon in deinem Leben gehabt hast. Und darum soll diese Predigt auch, sagen wir mal, eine Wiederauffrischung sein. Eine Erinnerung, wie herrlich das Wort Gottes ist und dass es uns alle wieder neu dazu ermutigt, uns ja diesem Wort hinzugeben, es wirklich zu benutzen, zu lesen und zu genießen. Mein erster Punkt lautet heute Morgen, was sollen wir über Gottes Wort glauben? Was sollen wir über Gottes Wort glauben? Und das Erste, was wir glauben sollen, ist, das Wort Gottes sagt die Wahrheit. Ja, wem kannst du heute noch vertrauen? Der Politik oder den Medien oder Wikipedia oder der Wissenschaft? Wir wissen, alles ist irgendwie manipulierbar, meistens korrupt, meistens durch Interessen und Ideologien bestimmt, selbst die wissenschaftlichste Wissenschaft. Wo findest du Wahrheit? Worauf du dann wirklich stehen kannst, wie auf einen Felsen, wo du dich festhalten kannst, wenn alles um dich wankt, wenn eben auf nichts mehr Verlass ist. Wo kannst du dich festhalten? Und die Antwort lautet ja hoffentlich auf Gott, oder? Aber woher willst du das wissen, dass du dich an Gott festhalten kannst? Gott kann ja auch willkürlich sein, launig, vielleicht sogar bösartig. Viele Menschen sagen, meine Erfahrung mit Gott, nee, Gott ist bösartig. Oder eben willkürlich. Nun, der Punkt ist, Gott hat sich offenbart in der Bibel. Dass wir wissen dürfen, wie er ist. Ja, Gott hat sich nicht in der Bibel festgelegt, sondern Gott hat sein festes, treues Wesen, sein Ich Bin, der Ich Bin, uns in der Bibel gezeigt, dargelegt, offenbart. Ich bin treu, ich bin unveränderlich. Gut, aber auch das kann ja jeder von sich behaupten. Doch Gott hat uns sein Wort gegeben und man merkt, dass dieses Wort mit nichts anderem zu vergleichen ist, mit keinem anderen Buch, und ich meine jetzt die religiösen Bücher dieser Welt. Ich weiß nicht, wie viel ihr schon andere religiöse Bücher, heilige Bücher sozusagen, gelesen habt. Die Bibel ist mit keinem zu vergleichen. Markus Spieker hat ein Buch geschrieben, Jesus eine Weltgeschichte. Und in diesem Buch schreibt er, den Autoren der Bibel ging es nicht darum, die eigene Virtuosität herauszustellen, sondern mit größtmöglicher Wahrhaftigkeit die Erinnerung an wichtige Ereignisse festzuhalten. Entstanden die literarischen Werke anderer Völker im Umfeld von Königshöfen und dienten den Herrschern als Propaganda, konnte der Abstand der biblischen Schriften zu den Eliten kaum größer sein. Die meisten Könige wurden scharf kritisiert, auch bei den Besten, deren Unzulänglichkeiten betont. Die Priesterschaft als korrupt dargestellt, die Propheten als störrisch und lethargisch, das Volk als dumpf und leicht verführbar. Die Bibel ist einfach schonungslos offen. Und Gott hat die menschlichen Autoren dieses Wort aufschreiben lassen, aber nicht nur das, er hat es auch in großen Teilen bereits erfüllt. Auch das zeigt uns natürlich, dass die Bibel wahr ist. Wir hatten ja zuletzt Daniel, diese Vorausschau dieser großen antiken Reiche, die eben tatsächlich dann so sich erfüllt haben. Oder es gibt eine ganz interessante Prophezeiung, die kennt vielleicht nicht jeder, in Hesekiel über die Stadt Tyros. Es steht im Hesekiel 26, da wird verheißen, dass diese Stadt angegriffen wird von Nebukadnezar, dass er sie zerstören wird, aber das geht noch weiter. Diese Stadt wird quasi dem Erdboden gleichgemacht, alle Steine und aller Schutt wird ins Meer geworfen, die Stadt wird zu einem Felsen und auf diesem Felsen am Meer werden dann eigentlich nur noch die Fischer ihre Netze ausspannen und sie wird nicht wieder aufgebaut. Und tatsächlich, Nebukadnezar kam, er hat diese Stadt belagert und diese Leute der Stadt haben dann sich auf eine Insel, die vor der Stadt im Meer war, geflüchtet und haben dort sozusagen sich verschanzt. Und Nebukadnezar hat die eigentliche Stadt zerstört. Aber dann ist er abgezogen. Man hätte sagen können, ah, okay, nur eine Teilwahrheit. Das hätte ja jeder sagen können. 200 Jahre später kam allerdings Alexander der Große, der jetzt diese neue Stadt auf dem Felsen angegriffen hat. Wie kam er an die ran? Er hat den ganzen Bauschutt der Ruinen genommen, ins Meer geworfen, einen Damm gebaut und so wurde der Felsen wirklich blank. Und tatsächlich, wahrscheinlich ist es also heute noch so, dass dort die Fischer ihre Netze ausspannen und die Stadt nicht wieder aufgebaut wurde. Also wir staunen, wie konkret, wie genau Gott seine Verheißung gegeben hat und eben erfüllt hat. Dann haben wir die ganzen Verheißungen, die ganzen Prophezeiungen über Jesus, da habe ich ja schon die eine oder andere Predigt drüber gehalten. Erinnert euch nur alleine Mose, wie Mose als Figur und in seinem Amt uns auf Jesus vorbereitet und hinweist. Und dann natürlich Jesu eigene Prophezeiung über Jerusalem oder die galiläischen Städte, die sich alle erfüllt haben und so weiter und so fort. Gott hat sein Wort in großen Teilen erfüllt. Er hat bewiesen, dass sein Wort wahr ist und deshalb können wir uns darauf verlassen. Und deshalb wird es uns Halt geben. Vers 89, auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Deine Treue währt von Geschlecht zu Geschlecht. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Aber das Wort Gottes ist nicht nur wahr, Wahrheit ist ja manchmal auch ganz schön hart, sondern Gottes Wort verlangt das Richtige. Das ist eine weitere Sache, die wir über das Wort Gottes wissen müssen oder glauben sollen. Es verlangt das Richtige. Gott hat also nicht nur das Recht, Gebote zu erteilen, weil er der Schöpfer ist, sondern seine Gebote sind auch immer gerecht. Auch wenn uns manches vielleicht gar nicht passt, was wir da lesen, was Gott über uns sagt. Ja, der Psalmist, der bringt das auch zum Ausdruck, Vers 75. Herr, ich weiß, dass deine Bestimmungen gerecht sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Oder 127. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Darum halte ich alle deine Befehle in allem für recht und hasse jeden Pfad der Lüge. Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständlichen Einsicht. Und 137, gerecht bist du, o Herr, und deine Bestimmungen sind richtig. Wenn wir manche Gebote lesen, dann wissen wir in der Bibel, okay, wir sollten uns daran halten, denn sie stehen ja in der Bibel. Aber sie gefallen uns nicht. Psalm 119 zeigt uns auf, dass alles, was Gott gebietet, voller Güte und Gerechtigkeit ist. Gott stellt nicht irgendwelche Regeln auf, mit denen er uns das Leben schwer machen will, sondern er will uns durch seine Regeln das Leben erst ermöglichen, lebenswert machen, segnen. Das Wort Gottes, so steht es im Psalm 119, gibt uns Freiheit. Es beengt uns nicht, es gibt uns Freiheit. Ich finde das so schön ausgedrückt, Vers 44. Ich will dein Gesetz stets bewahren, immer und ewiglich. Und dann 45, und ich werde wandeln in weiten Raum, denn ich suche deine Befehle. Dein Wort steht vorher, macht meinem Herzen weiten Raum. Das Wort befreit mich innerlich. Es öffnet meine Gedanken, meine Sinne für Gott und seine Wege. Also, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das Wort Gottes verlangt das Richtige. Und noch einen dritten Punkt, den wir über das Wort Gottes wissen müssen, glauben sollen. Das Wort Gottes stattet uns mit dem aus, was gut ist. Vers 1. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge. Oh, dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Dann werde ich nicht zu Schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit lerne. Das Wort Gottes gibt uns Rat, es gibt uns Kraft und es gibt uns Weisheit. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Ich halte meine Füße fern von jedem bösen Weg, damit ich dein Wort befolge. Und wisst ihr, schaut mal nicht nur auf die Wirkung der Bibel in deinem persönlichen Leben oder vielleicht auch im Leben deiner Freunde, die du hast, deiner Mitchristen. Schaut mal auf die Wirkung der Bibel auf ganze Länder, Gesellschaften, ja auf die ganze Weltgeschichte. Ja, das Wort Gottes stattet uns mit dem aus, was gut ist. Das Wort Gottes stattet ganze Länder mit dem aus, was gut ist. Alles, was wir heute in unserer modernen Welt schätzen und aber auch für selbstverständlich halten. Und viele, die das nicht wissen, sagen, ja, das kommt doch, wo kommt das her? All diese guten Sachen wie Wissenschaft, Bildung, Krankenhäuser, Humanität, Pflegeeinrichtungen, Menschenrechte, wo kommt das eigentlich her? Ja, französische Revolution, habe ich neulich erst wieder ein Gespräch gehabt. Da kommt das her. Hä? Nein, das kommt alles aus der Bibel. Die Länder, die von der Bibel geprägt wurden, in diesen Ländern hat sich das durch die Bibel entwickelt. Schon allein die Schrift, dass das Schrift zum Allgemeingut geworden ist. Nur so konnte Bildung zum Allgemeingut werden. Warum ist das so gekommen? Weil die Bibel sagt, Leute, ihr müsst dieses Wort lesen und verstehen. Und so haben sich Christen aufgemacht, dieses Wort zu übersetzen und zu erklären und dazu und Schulen gegründet, damit Leute das wirklich auch selber lesen können. Das Wort Gottes sagt dem Menschen, diese Welt ist mit Potenzial geschaffen, schöpfe es aus. Entwickel die Technik und die Wissenschaft und alles andere. Das ist Gottes Wille. Ich habe euch schon öfters mal von dem Buch vorgeschwärmt, das Buch der Mitte von Vishal Mangalwadi, wo er das einfach darlegt, wie wirklich die Bibel entscheidend diese Welt geprägt hat. Das Wort Gottes sagt uns die Wahrheit, es gebietet nur das, was richtig und gut ist und es versorgt uns mit allem Guten. Es weist uns den rechten Weg. Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. So, das war der erste große Punkt. Aber es geht eben nicht nur darum, dass wir das Richtige über das Wort Gottes glauben, dass wir das Wort Gottes selbst glauben, ihm vertrauen. Es geht auch nicht nur darum, dass wir dem Wort Gottes gehorsam sind, sondern Psalm 119 macht deutlich, es kommt auch darauf an, wie wir darüber fühlen. Das ist mein zweiter Punkt. Was sollen wir über Gottes Wort fühlen? Und das erste ist, freue dich am Wort Gottes. Freue dich an Gottes Wort. Also für die Psalmist, für diesen Psalmisten ist das Wort Gottes, Vers 103, wie Honig. Also heute haben wir so viele Süßigkeiten im Regal, ja. Honig war damals sozusagen die Süßigkeit schlechthin. Ne? Das kann jedes Kind dann verstehen. Oder er sagt, Vers 111, es ist die Freude meines Herzens. Die Freude meines Herzens. Es gibt nichts, was drüber ist. Oder er sagt 167, ich liebe das Wort Gottes. Das sagt er an vielen Stellen. Jeder liebt, Worte zu hören und wird dadurch in größte Freude geraten. Ja? Manche sagen ja, lesen und Worte und so, das ist nicht so meins. Aber in Wirklichkeit ist es so, auch der größte Lesemuffel liebt es, Worte zu hören und wird dadurch in Freude geraten, wenn es die richtigen Worte sind. Wenn du da diese Angebetete hast und eines Tages sagt sie dir, ja, ich liebe dich auch. Oh ja, du kannst noch nie ein Buch gelesen haben, du wirst dich an diesen Worten erfreuen. Oder wenn das Testament von deinem lange verschollenen Onkel kommt, dass du 10 Millionen erbst und du hörst diese Worte, dann wirst du dich freuen. Oder auch wenn du Mahnworte hörst, die dich vor großem Schaden bewahren, dann bist du dankbar für diese Mahnung, für diese Warnung. Was wäre alles Schlimmes passiert, hätte ich das nicht erfahren von dir? Es gibt in der Bibel natürlich trockene Stellen, es gibt auch harte Stellen, aber selbst diese Stellen enthalten eine Botschaft, die einzigartig ist. Die Bibel ist all das, ein reicher Schatz, von großem Nutzen, es sind lebenswichtige Warnungen. All das haben wir in der Bibel. Ein Buch, was uns wirklich hilft zu leben, segensreich zu leben. Aber das Beste an der Bibel ist, dass du in diesem Wort Gott begegnen kannst. Und dass es gleichzeitig um dich persönlich geht. Wisst ihr, auch Ungläubige, ja selbst der Teufel kann die Bibel richtig auslegen. Ich habe ein Buch von einem liberalen Theologen gelesen für meine Masterarbeit, es war einfach toll. So richtig geglaubt hat er aber nicht daran. Aber über das Wort Gottes freuen und dieser Freude Ausdruck verleihen, das kann nur der, der wirklich glaubt. Und darum geht's, das sollen wir tun. Und darum ist der Psalmist auch nicht nur begeistert über das Wort Gottes selbst, sondern es packt ihn der Zorn, wenn er Leute sieht, die sein Wort, die Bibel, links liegen lassen oder vergessen oder sogar verachten. Also das ist auch ein Gefühl, was wir bezüglich der Bibel haben sollen, ein Zorn über die Missachtung des Wortes. Du hast deine Zeugnisse in Gerechtigkeit verordnet und in großer Treue. Vers 138 und dann weiter. Mein Eifer verzehrt mich, weil meine Widersacher deine Worte vergessen. Wisst ihr, wenn ich so einen Film habe, der mir richtig gut gefällt und ich schwärme jemand vor und jetzt gefällt, der guckt ja den Film und dann hat er dir nicht gefallen, da ärgere ich mich schon. Wenn ihr liebe Menschen habt, die ihr echt mögt und jetzt trefft ihr jemanden, der die überhaupt nicht mag, dann kommt Zorn in euch hoch. Das gefällt euch nicht. Wenn du von der Bibel begeistert bist, wenn du ihren Wert erkannt hast, dann wirst du dem, der sie missachtet oder eben noch Schlimmeres über die Bibel denkt oder mit ihr macht, nicht gleichgültig gegenüberstehen. Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gottlosen, die dein Gesetz verlassen. Wenn ich die Abtrünnigen ansehe, empfinde ich Abscheu, weil sie dein Wort nicht bewahren. Das ist ein gerechter Zorn. Wir sehen, wie unsere Regierung das Wort Gottes nicht bloß links liegen lässt, sondern Gebote erlässt, die genau gegen dieses Wort sind, dieses Auflösen zerstören wollen. Dann ist tatsächlich die richtige Reaktion, ein gerechter Zorn in uns. Ein weiteres Gefühl, was wir haben sollen über das Wort Gottes, ist die Sehnsucht nach dem Wort Gottes, dass wir uns danach sehnen. Ich sehne mich nach deinen Bestimmungen. Wenn wir mal ein paar Tage nicht Bibel lesen, dann müsste eigentlich in uns so das hochkommen, dass uns etwas fehlt. Wenn wir in größter Freude sind, sollten wir eigentlich zur Bibel greifen, um unserer Freude Ausdruck zu verleihen. Wenn wir in Not kommen, sollten wir merken, jetzt brauche ich das Wort Gottes, um Trost zu bekommen, um Rat zu bekommen für meine Seele. Ich will mich erfreuen an deinen Geboten, die ich liebe. Vers 48, ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe. Ich will über deine Anweisungen nachsinnen. Und natürlich nicht nur, ich will sie nicht nur lesen, sondern ich will sie verstehen. Öffne mir die Augen, Vers 18, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Und nicht zuletzt, hilf mir es dann auch zu tun. Lehre mich, Herr, Vers 33, den Weg deiner Anweisungen, dass ich ihn einhalte bis ans Ende. Gib mir Verständnis, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen. Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Lust an ihn. Wir sehnen uns nach so vielen Dingen in diesem Leben. Wie sehr sehnen wir uns nach dem Wort Gottes, was wir wirklich brauchen. Vielleicht sehnen wir uns nicht so sehr danach, weil wir uns eben mit viel, viel anderer Nahrung, schlechter Nahrung ernähren, unser Inneres. Ja, wir sind jetzt wandern gewesen mit der Jugend und wir waren in der Hohen Tatra und dort kommt wirklich von ganz oben ein Gebirgsbach herunter und von oben bis unten ist der glasklar, ein herrliches Wasser, was man überall trinken kann. Wenn man aber jetzt unten hingeht und beim ersten Stand dort eine Cola trinkt und noch was, und dann würde überall ständig ein Stand sein, wo du ständig ein Bier, einen Kaffee, eine Coca-Cola, was auch immer trinkst, würdest du gar nicht so sehr diese Sehnsucht haben. Wenn du aber wie wir ohne allem dort hochgehst und deine Wasserflasche irgendwann leer ist, dann wirst du merken, boah, das ist wirklich das Wasser, was dir Kraft und Energie gibt, das Wasser des Lebens. Ja? Du bekommst einen Geschmack dafür. Und das ist ja das, was der Mensch wirklich braucht. Nicht das Koffein oder die Geschmacksstoffe oder den Zucker, sondern das Wasser. Das ist das, was wir wirklich brauchen, das Wort Gottes. Und deshalb ein weiteres Gefühl, was wir bezüglich des Wortes Gottes fühlen sollen, ist dieses Gefühl der Abhängigkeit vom Wort Gottes. Ich brauche das für mein tägliches Leben. Wenn ich heute diesen Tag überleben will, dann muss ich irgendwas trinken und muss ich irgendwas essen. Das ist ganz normal. Wenn ich mal einen Tag faste, merke ich das. Und so soll es uns mit dem Wort Gottes auch gehen. Ich brauche das. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Vers 52. Wenn ich an deine ewigen Bestimmungen denke, o Herr, so werde ich getröstet. Nochmal Kevin DeYoung. Es gibt vieles, was wir uns im Leben wünschen. Aber es gibt nur weniges, was wir wirklich brauchen. Das Wort Gottes ist eines dieser Dinge. Und das Schlimmste, was einem Mensch passieren kann, das schlimmste Gericht ist, wenn Gott schweigt. Wenn er nicht mehr zu uns spricht. Das war das härteste Gerichtswort über das Volk Israel, dass Gott gesagt hat, verfette das Herz dieses Volkes und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Das war das harte Gerichtswort, wenn Gott nicht mehr spricht. Und das Volk hat angefangen zu jubeln und zu weinen an dem Tag, als Esra und Nehemia einen Gottesdienst veranstaltet haben und sie endlich wieder gemerkt haben, Gott spricht zu uns. Wir verstehen auf einmal das Wort. Es war hart, weil sie ihre Sünde erkannt haben, aber es war herrlich, weil sie gemerkt haben, unser Herz ist geöffnet. Der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Gott sagt, ich habe euch 40 Jahre mit Manna in der Wüste gefüttert, nicht um euch irgendwie da durchzubringen, sondern damit ihr das eine lernt. Ihr lebt von dem, was aus meinem Munde hervorgeht. Und wisst ihr, nicht nur in dem Sinne, weil die Bibel so ein toller Ratgeber ist fürs Leben, vielleicht der Beste, den ihr finden könnt. Ja, sicher. Sondern weil Gott durch dieses offenbarte, aufgeschriebene Wort in uns den Glauben bewirkt. Er erweckt tote Herzen, er verändert Herzen. Dieses Wort hat Macht, wirklich hier in uns was zu verändern. Paulus schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Es ist nicht nur, hier ist halt das Wort und jetzt kommt es vor allem darauf an, was machst du damit, sondern das Wort selbst macht etwas mit dir. Es hat Kraft. Vers 144, deine Zeugnisse sind auf ewig gerecht. Gib mir Einsicht, so werde ich leben. Höre meine Stimme nach deiner Gnade, o Herr, belebe mich nach deinen Bestimmungen. Führe meine Sache und erlöse mich, belebe mich nach deinem Wort. Gottes Wort ist eine Kraft, die selig macht, weil der Heilige Geist Gottes durch dieses Wort in uns wirkt und weil er uns mit diesem Wort auf Christus hinweist, auf den, der selbst das Leben ist, auf den, wo die Bibel sagt, er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Wenn Jesus das Wort Gottes ist, welches Fleisch, also Mensch wurde, dann bedeutet das Folgendes. Alle Eigenschaften Gottes, die er in seinem Wort offenbart, seine Wahrheit, Macht, Gerechtigkeit, Weisheit, Allwissenheit und so weiter, sind in der Person Jesu zu finden. Dieses Buch, was so herrlich von Gottes Eigenschaften berichtet, haben wir gebündelt alles in Christus. Er, der Sohn Gottes, oder eben das Wort Gottes, der Logos, nahm Fleisch und Blut an, ist Mensch geworden, nicht nur um uns auf eine bisher nicht dagewesene Art und Weise das Wort Gottes weiterzusagen, wie es die Propheten eben nicht konnten, sondern um am Kreuz unsere Schuld, unsere Sünde, unser Versagen, unsere Not auf sich zu nehmen und die Strafe Gottes dafür zu tragen. Das, was das Wort Gottes verlangt an Gerechtigkeit, hat er auf sich genommen. Und das war so wichtig, nicht nur damit wir eben nicht mehr unter dem gerechten Zorn Gottes stehen und dieses Gericht selber tragen müssen, na klar, das ist entscheidend, aber eben auch, damit unser Herz von Sünde gereinigt wird und wir überhaupt Gottes Wort nun verstehen können, dass wir aufnahmefähig sind für das Wort. Gottes Wort musste Mensch werden, unsere Schuld tragen, damit wir das Wort Gottes aufnehmen können. Und darum sollen wir das, was wir nach Psalm 119 über das Wort Gottes glauben und empfinden sollen, das waren meine beiden Punkte heute, über Jesus glauben und empfinden. Und beides muss irgendwie Hand in Hand gehen. Also es wird dann auch mehr, immer mehr zunehmen. Wenn du dich mehr über Christus erfreust, dann wirst du dich mehr über das Wort Gottes erfreuen. Wenn du dich mehr über das Wort Gottes erfreust, dann wirst du dich mehr über Christus erfreuen. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind die von mir Zeugen, sagt Christus. Und damit komme ich zum Schluss und möchte am Ende eben noch das sagen. Natürlich zeigt uns der Psalm 119 auch, was wir mit dem Wort Gottes tun sollen. Also jetzt nicht in erster Linie, dass wir das Wort Gottes tun sollen, sondern was wir mit dem Wort Gottes tun sollen. Wohin soll mein Glauben über das Wort und mein Gefühl darüber mich führen? Wie soll ich mit der Bibel umgehen? Wie soll ich sie gebrauchen? Wie soll ich sie anwenden? Psalm 119 sagt, wir sollen es sprechen, lesen und verkünden. Mit meinen Lippen verkündige ich alle Bestimmungen deines Mundes. Psalm 119 sagt, wir sollen es studieren. Ich will über deine Befehle nachsinnen. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. In der katholischen Kirche ist es so, dass, und vielleicht auch in manchen anderen Religionen, dass man sagt, das müssen die Profis machen, das macht der Priester, der Pfarrer, der ist dafür angestellt, der hat das studiert, das ist sozusagen das Verbindungsstück zu Gott, der kümmert sich darum, es reicht, wenn wir unsere Gebetsübungen machen. Und das ist eben nicht so. Jeder soll dieses Wort Gottes studieren, darüber nachsinnen. Das ist unser Lebenselixier. Dann sollen wir es im Herzen bewahren. Vers 93, ich will deine Befehle auf ewig nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Im Herzen bewahren heißt tatsächlich auswendig lernen. Wir sollen ihn natürlich gehorchen. Vers 8, deine Anweisung will ich halten. Ich rufe von ganzem Herzen, Herr, erhöre mich. Ich will deine Anweisungen befolgen. Dann sollen wir Gott für sein Wort preisen. Meine Lippen sollen überfließen von Lob, wenn du mich deine Anweisungen lehrst. Und wir hatten es ja in den letzten Wochen, Monaten, mit dem Wort Gottes sollen wir beten und damit eben Gott gemäß oder Gottes Willen gemäß beten. Vers 58, ich flehe von ganzem Herzen um deine Gunst, sei mir gnädig nach deinem Wort. Meine Augen verlangen nach deiner Rettung und nach dem Wort deiner Gerechtigkeit. Ich komme der Morgen zuvor und schreie, ich hoffe auf dein Wort. Und ein letztes, wir sollen Gottes Wort singen. Wir haben es heute in der Lesung auch gehört. Ich singe, deine Gebote sind mein Lied. Ja? Vers 171, meine Lippen sollen überfließen von Lob, wenn du mich deine Anweisung lehrst. Das klingt schön. Aber wir wissen, und ich kann es euch auch nur bezeugen, also es ist nicht so, dass ich jetzt beruflich mich mit dem Wort Gottes beschäftige und es ist alles so toll und ich mache auch nichts anderes und ich habe ja auch Zeit dafür und ihr müsst euch immer noch mal noch eine freie Lücke dafür schaffen. Nein, ich kann es auch von mir bezeugen, so mit dem Wort Gottes umzugehen, dieses Wasser dann wirklich zu trinken und sich daran zu erfreuen, so schön das ist, es ist ein Kampf. Das Wort Gottes ist der größte Schatz. Und jede Minute, wo wir darüber nachsinnen, lohnt sich. Wenn du es schaffst, nur 5 Minuten am Tag wirklich mal von Herzen darüber nachzusinnen, es lohnt sich. Aber wir müssen unsere überfüllten Terminkalender bekämpfen, unseren zerstreuten Geist, unser träges Herz und die Meinung und die Geringschätzung der Welt, um an dieses lebendige Wasser heranzukommen. Es ist ein Kampf. Aber bei einem Kampf, vergesst nicht das, womit ich begonnen habe. Psalm 119 ist keine Checkliste, so jetzt wollen wir mal versuchen, das diese Woche abzuhaken. Sondern Psalm 119 ist was? Ein Liebesgedicht. Es wird unsere Reaktion sein, wenn die der Heilige Geist sozusagen in uns hervorruft, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wenn wir immer mehr erfahren, welchen Schatz uns Gott darin anvertraut hat. Und ich hoffe, dass uns alle dieser Psalm dazu wieder neu ermutigt. Lasst uns mit den letzten Versen dieses Psalms beten. Herr, lass mein Rufen vor dich kommen. Gib mir Einsicht entsprechend deinem Wort. Lass mein Flehen vor dich kommen. Errette mich nach deiner Verheißung. Meine Lippen sollen überfließen von Lob, wenn du mich deine Anweisungen lehrst. Meine Zunge soll reden von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Deine Hand komme mir zur Hilfe, denn ich habe deine Befehle erwählt. Ich habe Verlangen nach deinem Heil, o Herr, und dein Gesetz ist meine Lust. Lass meine Seele leben, damit sie dich lobe. Und deine Bestimmungen seien meine Hilfe. Ich bin in die Irre gegangen wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn deine Gebote habe ich nicht vergessen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Du siehst, dass es oftmals dennoch ein Kampf ist, dieses Wort, so wie es in diesem Psalm beschrieben wird, zu lesen, zu gebrauchen, aufzunehmen. Ja, Herr, vergib uns unsere Trägheit und erfülle uns mit deinem Geist und mit deinem Wort nach deiner Verheißung. Amen.